Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Ein Problem, kein Wein mehr
auf der Hochzeit. Und da Hochzeiten in damaliger Zeit eben nicht nur einen Tag gingen, sondern mehrere Tage, war das ein echtes Problem. Und natürlich auch eine Peinlichkeit für das Brautpaar, denn das ist ja dann so die Hochzeit, an die man sich dann jahrelang noch erinnert. Ja, weißt du noch, die Hochzeit, da ist doch der Wein ausgegangen. So ist es ja bei uns Menschen. So Sachen erinnern wir uns dann. Aber es gibt ja Jesus. Er macht aus Wasser Wein. Aber wie kommt es dazu? Vielleicht schauen wir uns das ein bisschen genauer noch an. Zunächst einmal, wir erfahren, dass Jesus zu Gast ist, seine Jünger auch, seine Mutter ist auch zu Gast bei dieser Hochzeit. Jesus ist eigentlich ein ganz normaler Gast. Er ist eigentlich gar nicht befugt, da irgendwas zu machen. Er ist ja weder der Bräutigam noch irgendwie der Kellermeister oder der Küchenmeister. Und er hat auch noch keine Autorität. Er steht am Anfang seines Wirkens, er hat noch kein einziges Wunder vollbracht. Und auch von dem her das Sagen, oh, das ist ja so ein ganz toller, auf den müssen wir hören. Nein. Aber seine Mutter, die scheint so eine gewisse Autorität zu sein. Sie scheint bekannt zu sein unter den Hochzeitsgästen. Vielleicht war auch die Mutter der Grund, warum Jesus auch eingeladen worden war. Und Maria sagt, was er Jesus sagt, das tut. Das sagt sie zu den Dienern. Und das ist natürlich auch etwas, was Maria auch zu uns heute sagt. Wir haben heute als für diese Woche auch diesen Wochenspruch: Wenn ihr heute meine Stimme hören werdet, so hört darauf, so tut das, was ich sage. Aber warum sollten wir den Worten von Jesus Folge leisten? Ist Jesus denn vertrauenswürdig? Es macht nur Sinn, Worten von Menschen Folge zu leisten, die entweder eine Autorität haben, wo man weiß, ah, die sind kompetent, oder es sind Menschen, die sind vertrauenswürdig. Ist Jesus vertrauenswürdig? Jesus hat ja einmal gesagt, Johannes 14, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wir kennen diesen Satz, die meisten kennen den. Aber wenn man mal genauer nachdenkt, klingt eigentlich eher wie ein Diktator. Ein Diktator sagt es auch, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Was ist eigentlich dieser Jesus? Ist das vielleicht auch so ein Diktator, der so nett daherkommt vielleicht? Wenn man Jesus mal mit Putin vergleicht, wie sieht es denn da aus? Putin hat einmal gesagt, ja, die Ukraine gehört eigentlich zu Russland. Also, es ist völlig legitim, die wieder einzuverleiben. Von dem Messias und Retter damals in Israel hat man auch erwartet, dass er politische Lösungen findet. Denn Israel war damals von den Römern besetzt. Und man erwartete, wenn Gott einen Messias schickt, dann wird er das Land befreien. Und das haben viele auch von Jesus erwartet. Ein politischer Messias. Aber das macht er nicht. Darum kümmert er sich überhaupt nicht. Er möchte kein politischer Messias sein, sondern er möchte, dass die Menschen sozusagen ein geistliches Volk werden. Es geht nicht um ein politisches Volk, sondern um ein geistliches Volk. Er möchte, dass alle im Land zu Gott gehören, Kinder Gottes werden. Also Jesus würde jedenfalls nie einen Krieg anfangen. Da sehen wir schon mal einen Unterschied. Vergleichen wir mal auf der anderen Seite der Erdkugel mit dem, der dieses Jahr auch wieder Präsident werden will in den USA, Donald Trump. Am Ende seiner Amtszeit als Präsident hat die Washington Post, diese Zeitung, mal herausgegeben, eine Statistik. Sie haben nämlich gesagt, Donald Trump hat in seiner Amtszeit 22.000 irreführende oder falsche Behauptungen aufgestellt. Das sind natürlich nicht 22.000 verschiedene, sondern immer wieder die gleichen, auch wiederholt. Jesus, ist der auch so einer? Schöne Worte nach außen hin, aber innen sieht es ganz anders aus. Dieser Jesus, das sehen wir in all diesen Geschichten, tritt voller Ehrlichkeit auf. Er sagt auch einmal, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Ihr sollt ehrlich sagen, entweder ist es so oder es ist eben nicht so. Also wenn wir ihn jetzt mit diesen bekannten Persönlichkeiten vergleichen, merken wir schon, dieser Jesus ist ganz anders. Was zeichnet denn einen vertrauenswürdigen, einen glaubwürdigen Menschen aus? Woran kann man denn das erkennen? Eine Sache, wie man einen glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Mensch erkennen kann, ist das zu schauen, wie geht er denn mit den Menschen um, die den nicht mögen, die gegen ihn sind, die vielleicht sogar seine Feinde sind. Schlägt man dann ganz unbarmherzig zurück? Bekämpft man die Feindschaft mit Feindschaft oder nicht? Jesus hat ja durchaus klare und harte Worte immer wieder gefunden. Er hat Leute heftig kritisiert, aber nicht mit dem Ziel, die fertig zu machen, sondern dahinter stand immer ein Ruf zur Umkehr. Hey du, kehr um von deiner Hartherzigkeit. Die damalige Führungsriege, die vorwiegend aus Priestern bestand, die hat er heftig kritisiert, aber auch zur Umkehr gerufen. Kehrt doch um zu Gott. Gebt Gott, was Gott gehört. Gebt euch selbst Gott zurück. Auch die Pharisäer, das waren die Frommen damals. Und die waren auch äußerst fromm, aber sie haben denen, die da nicht mithalten konnten, schwere Lasten aufgeladen. Das und das und das und das musst du alles machen, sonst wird Gott sich gegen dich stellen. Auch da kritisiert Jesus. Er hat deutliche Worte. Er lässt nicht alles durchgehen. Immer der nette Brave. Ihm geht es um die Sorge, um die Opfer und um die Umkehr der Täter. Am Kreuz sagt er dann sogar, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet darum, dass Gott seinen Feinden vergibt. Ob jemand glaub- und vertrauenswürdig ist, kann man erkennen, wie er mit denen umgeht, die ihn nicht mögen, die sich gegen ihn stellen. Reagiert er auch mit Härte und Unnachgiebigkeit oder ist es letztlich das Ziel, diesen unguten Zustand zu überwinden? Was zeichnet noch einen vertrauenswürdigen und glaubwürdigen Menschen aus? Ein weiteres Merkmal ist da, wo es um wirklich gewichtige Dinge geht. Da stellt ein glaubwürdiger Mensch die Interessen der anderen über seine eigenen. Jesus hat nicht nur an andere gedacht, er hat sich immer wieder auch zurückgezogen in die Stille, um Zeit für sich und Zeit zum Gebet zu haben. Aber bei seiner Mission, Menschen vor Verlorenheit zu retten, dass Menschen Kinder Gottes werden, da war klar, das geht vor. Da geht er sogar so weit, sein eigenes Leben zu geben. Als Jesus im Garten Gethsemane ist, kurz vor seiner Verhaftung, da ringt er darum, folge ich meinen Bedürfnissen oder den Wünschen meines himmlischen Vaters? Er entscheidet sich dann dafür, seinem himmlischen Vater zu folgen. Nicht was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, dein Wille geschehe. Also ein glaubwürdiger, wer in Dingen, wo es wirklich drauf ankommt, wie so ein bisschen wie der Kapitän, der als letzter das Schiff verlässt, die Interessen der anderen höher zu stellen als die eigenen. Wenn wir das mal so kurz gucken, so auf Jesus blicken, das sollte dieser kleine Gang durch ein paar Geschichten zeigen, dass Jesus durch und durch glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Und dass daher diese klare Ansage von ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, nicht die Ansage und Aussage eines Diktators ist, sondern Ausdruck dessen ist, dass Jesus den brennenden Wunsch hat, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir nicht verloren gehen, dass wir gerettet werden. Also dieser Jesus ist vertrauenswürdig. Daher dürfen wir auch seinen Worten folgen und müssen keine Angst haben, dass wir auf falsche oder schlechte Wege geraten. Nun ist in dieser Geschichte aber etwas seltsam oder ungewöhnlich. Meist erledigt Jesus ja seine Wunder alleine. Wenn er irgendwelche Menschen heilt, dann macht er das. Er spricht ein Wort, legt manchmal auch die Hand auf. Und dann werden diese Menschen gesund, ohne das Mitwirken von Menschen. Hier allerdings sagt er zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Jesus handelt hier, indem er andere Menschen mit einspannt, mit einbezieht. Und das ist auch wichtig für uns. Er möchte auch uns mit einbeziehen. Aber die Frage ist, lassen wir ihn durch uns handeln? Tun wir wirklich das, was er sagt? Ich kann mir vorstellen, dass die Diener damals schon irritiert waren. Ja, was soll denn jetzt das Wasser in den Krügen? Also an Wasser mangelt es ja jetzt nicht. Es fehlt doch an Wein. Was soll denn das Wasser? Ja, das kann man ja wirklich fragen. Was soll denn jetzt das Wasser? Denkt mir an eine andere Geschichte. Diese berühmte Geschichte aus der Bibel, wo unzählige Menschen um Jesus versammelt sind und ihm zuhören. Und dann wird es Abend und keiner hat was zu essen. Und alle werden hungrig und die nächste Gaststätte ist weit weg. Und die Jünger sagen sich, ja, wir müssen was unternehmen. Ja, was habt ihr denn? 5 Brote und 2 Fische. 5.000 Leute sind da versammelt. 5 Brote, 1 Brot für 1.000, 1 Fisch für 2.500. Das kann nichts werden. Und trotzdem sagt Jesus zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Eigentlich absurd. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, und wir? Das ist ja auch die Frage. Manchmal denken wir ja auch, ja, wie kann ich denn Menschen satt machen? Also im übertragenen Sinne, dass ihre Seele satt wird, dass sie einen Sinn im Leben sehen, eine Hoffnung über das Leben hinaus. Ja, wie kann ich denn einen Menschen satt machen? Ich habe doch nur ein bisschen. Ich kann auch aus Wasser keinen Wein machen. Kann höchstens ein bisschen rote Beete reinschütten. Mit meinen kleinen Kräften, mit meinen kleinen Geldbeutel, mit meinen mittelmäßigen Begabungen, ja, was soll ich denn da schon machen? Es bringt doch nichts. Nun ist klar, ohne das Wirken von Gott wäre das Wasser nie zu Wein geworden und wären auch nicht die 5.000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen satt geworden. Und dennoch gibt Jesus einen Auftrag, füllt die Wasserkrüge, gebt ihr ihnen zu essen. Aber schaffen wir das? Kann es sein, dass wir angesichts unserer begrenzten Möglichkeiten im kleinen Berglen, unserer vielleicht nur mittelprächtigen Begabungen, zu schnell resignieren und aufgeben? Es bringt ja nichts. Und was soll ich mit meinem schnöden Wasser, wenn diese Welt doch Wein braucht? Bleiben wir mal ein bisschen beim Wasser. Es ist ja so, Wein enthält auch viel Wasser. Ohne Wasser gäbe es keinen Wein. Und deshalb kann man auch sagen, ohne unser Tun würde auch vieles in dieser Welt nicht passieren, was Jesus eigentlich gern möchte, was in dieser Welt passiert. Und im Wasser steckt ja auch eine große Kraft. Wasser kann hartes Gestein aushöhlen, zerbrechen. Wir brauchen heutzutage Wasserkraft. Durch die Digitalisierung haben wir ja jedes Jahr mehr Strombedarf und wir wissen gar nicht, wie wir es decken sollen. Durch Wasser kann man zum Beispiel Strom erzeugen, da steckt Energie drin. Es gibt ja auch diese schöne Redewendung, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir können zwar nur Wasser geben, aber wir können dennoch etwas bewirken. Als Student hatte ich mal so ein großes Plakat und in diesem Plakat waren 365 kleine Fächlein drin, groß genug für eine Münze. Und das Ziel war, dass man jeden Tag eine Münze in so ein Täschchen reinsteckt und am Ende des Jahres das für einen guten Zweck spendet. Und ich als armer Student, na, so arm war ich nicht, aber reich war ich auch nicht. Aber selbst wenn man nur 1 Euro pro Tag da reinsteckt und zurücklegt jeden Tag, hat man zumindest schon mal 365 Euro. Und wenn man 10 Euro gibt, hat man schon den Zehnten gegeben, wie es im Alten Testament so gerne hätte. 10 Euro am Tag, ich weiß, ist viel. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Klar, 5.000 Euro kann ich nicht auf einen Schlag geben. Aber der stete Tropfen, ich gebe trotzdem was und sage nicht, ich habe ja nicht viel. Oder das Gebet. Paulus erzählt mal in einem seiner Briefe, er war irgendwie krank und hat 3-mal gebetet, es ist nichts passiert. Ja, schön. Hast keinen Grund aufzuhören. Jesus hat mal die Geschichte erzählt von einer Frau, die von einem Richter ungerecht behandelt wurde, weil der halt keine Lust hatte und außerdem korrupt war. Also geht sie jeden Tag zu ihm, ich stelle mir vor, mit ihrem Regenschirm, haut ihm auf den Tisch und sagt, schaffst du mir jetzt endlich recht? Und das macht sie jeden Tag, bis dem Richter, der denkt, oh meine Güte, das lohnt sich nicht, das Nerventheater da. Na gut, gebe ich ihr halt recht. Ja, ich mache es zwar nicht aus Freundlichkeit, aber dann nervt sie mich wenigstens nicht mal wieder mal Ruhe. Die meisten wollen ja letztlich nur ihre Ruhe haben. Er bleibt dran, immer wieder. Gebet, Gebet, Gebet. Und ich weiß, beim Gebet gibt es auch viel Frust, weil man denkt, jetzt habe ich so oft gebetet, hat ja nichts genützt. Weiter, weiter, bis zum letzten Atemzug weiterbeten. Denn wir wissen ja oft gar nicht, was Gott mit den Gebeten macht. Wir werden im Himmel einmal sehen, was er Unglaubliches gemacht hat, was wir hier auf Erden gar nicht gesehen haben. Oder meine Begabung, meine Interessen. Sie können ja auch mal überlegen, was habe ich eigentlich für Begabung, was habe ich für Interessen, für Leidenschaften. Und könnte das vielleicht auch etwas sein, dass ich das mit meinem Glauben an Gott verbinde? Vielleicht geht es nicht. Es gibt vielleicht Hobbys wie 3 Fragezeichen, Kassetten anhören. Da ist schwierig, das irgendwie mit dem Glauben an Gott zu verbinden. Weiß ich nicht. Es sei denn, man macht mal so einen Eventabend in der Gemeinde für alle, die das auch. Dann können sich endlich mal alle outen, die das sowas lieben. Ne? Aber mal zu überlegen, wie kann ich das auch mit Gott, meinem Glauben verbinden? Und vielleicht sogar ergibt sich daraus sogar eine Aufgabe in der Kirchengemeinde, wo ich ehrenamtlich etwas tun kann. Und zwar ganz egal, wie gut und begabt ich bin. Das ist schon mal, wir haben ja immer diese menschlichen Maßstäbe und auch in Kirchengemeinden gibt es immer diese Helden. Leute, die unglaubliche Wirkung haben, die werden dann gehypt, von denen zählt man noch jahrzehntelang, wo man dann sagt, ohne den wäre nichts gelaufen, nichts. Ja, ohne den, ohne die. Oder bestimmte Gruppen. Da gibt es eine Gruppe in der Gemeinde, da blüht es, die wachsen und dann fühlen sich alle ganz klein. Macht es überhaupt noch Sinn? Das ist ganz egal, wie gut wir jetzt sind mit unseren Begabungen und wie viel wir machen im Vergleich zu anderen. Ich bringe einfach das, was ich habe, mein bisschen Wasser, mein Stück Brot, meinen halben Fisch, der vielleicht schon nicht mehr ganz frisch ist, egal. Jesus kann das benutzen, um etwas Großes daraus zu machen. Und ich muss ja nicht Wasser, das ist ja das Schöne, ich muss ja nicht Wasser zu Wein machen. Das wäre eine völlige Überforderung. Wenn ich dafür sorgen muss, dass jetzt hier alle Menschen glücklich werden, sozusagen der Himmel auf Erden, das geht ja nicht. Ich bringe das, was ich habe. Denken Sie an die Jünger, das waren ja auch nicht. Jesus ist ja nicht irgendwie an die Universität gegangen und hat geguckt, ja, was sind denn da so zukünftige Nobelpreisträger, die brauche ich für mein Team. Nein, die kamen irgendwie so alles aus der Mitte zwischen Unter- und Mittelschicht und so weiter. Also wo man denkt, mit denen kannst du doch nicht die Welt verändern. Und genau mit denen hat Gott die Welt verändert, durch diese 12 Jünger. Oder denken Sie an die arme Witwe, diese wunderbare Geschichte. Die kommt zum Gottesdienst, zum Tempel und wirft eine winzige Münze ins Opferstöckle da, in Opferkäste da rein. Viel weniger als die anderen. Damals haben alle immer noch geguckt, was man reingeworfen hat. Wir machen das ja so verschämt, gell, so aus der Tasche. Ich habe sie auch tief in der Tasche verborgen. Niemand darf sehen, wie dick der Schein ist oder wie klein. Damals haben alle zugeguckt. Das heißt, jeder wusste, die Witwe, die hat sozusagen nichts reingelegt. Diese Münze kann ich vergessen. Und dann lobt sie Jesus. Dann sagt er, sie hat mehr reingelegt als alle anderen, obwohl sie eigentlich weniger reingelegt hat, mathematisch gesehen. Denn bei Gott herrschen andere Maßstäbe. Aber leider urteilen wir oft auch nach diesen menschlichen Maßstäben. Aber wie auch immer, steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen wir uns da nicht entmutigen. Geben wir Geld, auch wenn wir nicht viel haben. Geben wir unsere Gebete, auch wenn man manchmal denkt, es nützt doch nichts. Und meine Begabung, da kräht auch kein Haar nach. Trotzdem, bring sie ein, wo möglich, wo es möglich ist. Vor etwa 15 Jahren gab es eine Untersuchung. Da wurden einige Kirchengemeinden untersucht, bei denen es Wachstum gibt. Entweder in der Mitgliederzahl oder in der Zahl der Gottesdienstbesucher. Und ich möchte mal eine dieser Kirchengemeinden, die damals untersucht wurden, mal kurz nennen, was da passiert ist. Die fand ich deshalb interessant, die ist in Hessen, eine Kirchengemeinde in Hessen, weil es da manche Parallelen zu uns gibt. Und vielleicht ermutigt uns das, wenn man was vorstellt, was sowieso völlig anders ist, dann denkt man, es hat eh keinen Sinn. Aber vielleicht ermutigt uns das. Manchmal sind es, bei der Untersuchung hat sich gezeigt, sind oft nur kleine Entscheidungen, kleine Dinge, die man angefangen hat. Und dann ist was draus gewachsen. Also nicht der Riesenentwurf, wo man sich 10 Jahre Gedanken gemacht hat und dann geht's los. Nein. Denn so ein Wachstum in einer Kirchengemeinde ist ja nicht einfach ein menschlicher Erfolg. Das ist genauso, das hängt von dem ab, der Wasser zu Wein machen kann. Und doch, es braucht Wasserträger. Es braucht Leute, die die Krüge füllen. Was wurde in dieser Gemeinde menschlicherseits gemacht? Wie sah das Füllen von Wasser in den Krügen aus? Zunächst einmal fand ich interessant, diese Gemeinde hat eine Erkenntnis gehabt, die eigentlich, glaube ich, auch für unsere Gemeinde gilt. Da gibt es viele, die in der Jugendarbeit sind, Jugendliche, junge Erwachsene. Und dann kommt das Alter, wo man nicht mehr zur Jugend dazugehört und dann verschwindet man aus der Kirchengemeinde. Also die 25- bis 50-, 45-Jährigen, ist bei uns genauso. Ganz viele sind weg, die man früher hier noch gesehen hat oder in der Jugendarbeit oder im Jugendkreis, weg sind sie. Und die Gemeinde hat das erkannt und hat gesagt, da müssen wir was machen. Und dann haben sie gesagt, wir bieten einen Gottesdienst an. Wir machen einen modernen Gottesdienst für die 25- bis 50-Jährigen, die also für die Jugendarbeit zu alt geworden sind. Das haben wir mal 30 bis 25 ist noch nicht zu alt für die Jugendarbeit. Aber trotzdem hat die Gemeinde gesagt, auch wenn wir einen Zielgruppengottesdienst, das ist der einzige Gottesdienst an dem Sonntag, da gibt es dann nicht noch einen anderen. Und es sollte ein Gemeindegottesdienst werden und nicht nur eine Veranstaltung, wo Pfarrer, Mesnerin und dann noch ein Musiker irgendwie was macht. Und so entstanden 13 Teams. Manche Teams haben wir auch beim Gottesdienst anders. Ein Team für Anspiele, ein Begrüßungsteam, ein Team fürs Catering, also dass hinterher noch was gibt zum Essen. Moderationsteam, Gebetsteam, Technikteam, Musikteam, Dekoteam, Aufbauteam, Tanzteam, Öffentlichkeitsarbeitsteam, Büchertischteam und Kinderbetreuungsteam. Diese Teams haben sich auch regelmäßig getroffen, sogar jedes Jahr ein ganzes Wochenende lang. Einige Teams haben wir auch. Immerhin, wir sind auf einem guten Weg. Um auch Kirchenfernen den Einstieg in den Gottesdienst zu erleichtern, hat die Gemeinde gesagt, 3-mal im Jahr findet der Gottesdienst nicht in der Kirche statt, sondern in einem kommunalen Gebäude. Und auch um die einzuladen, die sonntagvormittags nicht in die Kirche gehen, die Leute gibt es. Es gibt Leute, die stehen um 10 Uhr auf, die wollen im Schlafanzug frühstücken. Und da ist es völlig egal, ob man dem Gottesdienst um 9.30 Uhr oder 11 Uhr anbietet, die kommen nicht. Das muss man sich mal klar machen, die kommen einfach nicht. Und damit die Gemeinde, und es gibt auch Leute, für die ist der Sonntagabend ein riesiges Problem, weil der Druck der ganzen Woche, der fängt nämlich sonntagabends an, dann fängt die Nervosität an. Und die Gemeinde hat gesagt, deshalb brauchen wir auf jeden Fall ab und zu auch einen Gottesdienst am Sonntagabend, haben wir ja auch, ist schon mal gut. Nach der Predigt, das haben wir nicht, gibt es die Möglichkeit, dem Prediger Fragen zu stellen, das haben sie Kreuzverhör genannt. Pfarrer hat immer 1 Minute Zeit zum Antworten. Dann gab es auch die Möglichkeit, Gebetsanliegen aufzuschreiben. Die wurden dann in die Fürbitten vom Gottesdienst aufgenommen oder an einen Hauskreis delegiert. Jedenfalls war dieser Gottesdienst sehr erfolgreich. Er führte auch zum Gemeindebau. Jesus hatte also aus Wasser Wein gemacht. Denn aus diesem Gottesdienst heraus entstanden Hauskreise, ein Glaubenskurs, ein Jugendgottesdienst. Und dann haben sie etwas beschlossen, was wir auch erfreulicherweise beschlossen haben, eine Jugendreferentin zu 100% anzustellen. Eine jährliche Familienfreizeit, ein Gebetskreis. Und im Vorfeld und parallel dazu gab es eine Tagung vom Kirchengemeinderat, wie werden wir eine einladende Gemeinde? Und es wurden klare Leitsätze formuliert und erarbeitet. Also eine Gemeinde, die ernst genommen hat, was es heißt, was Maria hier sagt, was er sagt, das tut. Die ernst genommen haben, was Jesus sagt, gewinnt zu Jüngern alle Völker. Oder was Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, in einem jeden offenbart sich der Heilige Geist zum Nutzen aller. Oder 1. Korinther 14, lasst alles geschehen zum Aufbau der Gemeinde. Oder Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Was er sagt, das tut. Wir haben in der Begrüßung ein Beispiel erlebt aus Brasilien. Aber was sagt er denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich mal gedacht, es ist immer schwierig dann zu sagen, hört auf die Worte von Jesus und dann muss jeder selber gucken, wo er diese Worte findet. Jetzt habe ich mal so Kärtchen gemacht. Ich habe 100 Kärtchen gemacht, weil ich ja nicht wusste, wie viele kommen, mit 25 verschiedenen Jesusworten. Es sind auch ein paar Paulusworte, die mit Jesus zu tun haben, dabei. So, das habe ich gemacht. Ich werde auch so einen Zettel nachher nehmen. Irgendeinen, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Ich werde ihn aber erst nachher angucken. Und jetzt meine Einladung wäre, jeder und jede bekommt nachher so einen Zettel, gleich. Sie müssen ihn noch nicht gleich angucken. Sondern kann ihn erst mal mitnehmen. Und vielleicht mal jetzt diese nächste Woche einfach mal so dieses Wort auf sich wirken lassen. Und sagen, willst du Gott mir irgendwas dadurch sagen? Setzt es bei Ihnen was in Bewegung? Vielleicht führt es ja was. Vielleicht nur bei einem von Ihnen. Bei der Mehrheit vielleicht nicht. Vielleicht habe ich nachher auch diesen Zettel und denke, okay, nee, das sagt mir jetzt nichts. Das kann gut sein. Wir machen hier ja keine Zaubershow, für jeden das richtige Wort. Aber es kann ja, der Heilige Geist weht eh sowieso, wo er will. Aber vielleicht gibt es welche, die davon angesprochen werden. Jetzt habe ich es so gemacht, damit es nicht so heißt, Herr Kittling hat in seiner unendlichen Weisheit die Sprüche ausgesucht. Ich habe es gemacht wie die Herrnhuter. Es gibt ja ungefähr 90 Kapitel in den 4 Evangelien. Und von diesen habe ich, glaube ich, 6 Kapitel ausgelost. Und aus diesen Kapiteln habe ich alle Wörter, wo eine Aufforderung oder eine indirekte Aufforderung von Jesus kommt, aufgeschrieben. Und ein paar Paulusworte. Damit es nicht so heißt, Herr Kettling macht hier so eine Vorauswahl. Das habe ich also nicht gemacht. Und das führt jetzt auch dazu, dass bei manchen dieser Jesusworte, manche kommen auch ziemlich hart daher. Die sind ermahnend. Die stellen einen vielleicht auch in Frage. Und manche sind wunderbar schön. Aber dann ist es gut, dass Sie es nicht selber ausgewählt haben. Denn sonst sind manche nachher persönlich beleidigt. Herr Kettling, wie konnten Sie mir sowas, auswählen? Ausgerechnet ich krieg das. Ich höre dann immer, ausgerechnet ich. Nein, wenn es Sie nicht anspricht, lassen Sie den Zettel wieder ruhen. Aber sich mal darauf einzulassen. Sie müssen es auch nicht unbedingt den Nachbarn, Nachbarin sagen. Deswegen meine ich ja, und dann gleich der Nachbar sagt, was hast denn du für einen Vers? Guck mal, meiner ist viel schöner. Ja, das habe ich gleich. Ach, gut, dass du eine Ermahnung brauchst. Deshalb der Vorschlag, Sie müssen es auch nicht zeigen. Aber machen Sie, wie Sie es denken. Ja, genau. So, jetzt teilen wir das aus. Ich werde mal hier vorne, die Lena wird an der Fensterseite und die Renate, die wird mal weiter hinten ein Zettelchen verteilen. Ich sehe es schon fast. Ja, also soweit. Und vielleicht mal hören, was er sagt, das tut. Vielleicht gibt es die eine oder anderen, die merkt, ja, da klingt was bei mir, da will er mir wirklich was sagen. Und wenn man dann merkt, ich allein krieg's aber nicht hin, dann vielleicht auf jemanden zugehen und sagen, hey, wäre das nicht was? Ich habe da so eine Idee oder in meinem Leben stimmt irgendwas nicht. Können wir mal drüber reden. Soweit. Und jetzt loben wir Gott.